Heute sind im Kinocast drei junge Damen bei mir zu Gast und wir sprechen über die Filme Colonia Dignidad, den hatten wir in der Sneak, den neuen Rocky-Film Creed, dann außerdem den Golden Globe-nominierten und Oscar-nominierten Film Joy, obwohl Creed war ja auch Golden Globe nominiert, hat er ja sogar gewonnen. Und noch den Film Hilfe, ich habe die Lehrerin geschrumpft. Oder war es meine Lehrerin geschrumpft? Wir werden es nachher gleich hören. Bis gleich. Kinocast. Herzlich willkommen zur neuen Sendung des Kinocast hier live aus dem Internierungslager in Südamerika. über Skype verbunden aus der Außenwelt ist die Kate. Hallo Kate.
Hallo.
Und es gibt heute auch noch einen Studiogast. Wer ist das?
Hallo.
Wer bist du?
Ich bin die Tabitha.
Ich habe nämlich heute auch einen Film geguckt, den vielleicht auch einige Hörer interessieren könnten, den ich nämlich nicht mitgesehen habe. Deswegen habe ich mir mal fachkundige Unterstützung mit dazu geholt.
Sehr gut.
Aber wir sprechen natürlich erstmal über unsere Sneak Preview. Das war der Film Colonia Dignidad. Es gibt kein Zurück mit Emma Watson und Daniel Brühl. Regie Florian Gallenberger. Der hat ja zum Beispiel John Rabe gemacht. Den hatten wir auch mal in der Sneak. Der war ja ziemlich gut. Und auch dieser Film Hin und Weg. Und es geht darum, dass Daniel Brühl, der ist als Deutscher irgendwo in Chile, damals als die Zeit des Umbruchs war mit Allende und so, und macht dort so ein bisschen Propaganda, unterstützt da so ein paar Truppenteile mit irgendwelchen Postern, die er malt, Plakate, und die wollen die Revolution anzetteln, und das, ja, gelingt nicht so ganz, denn Pinochet übernimmt damals die Macht in dem Land, und wie man jetzt aus der Geschichte weiß, war das ja alles nicht gerade, ging das nicht gerade glimpflich ab. Also es gab da sehr viele, die hingerichtet wurden oder in Lager eingesperrt wurden, und es gibt diese Colonia Dignidad, die von einem deutschen Auswanderer gegründet wurde, und die haben sich quasi so als christliche Sekte dort niedergelassen. Und gleichzeitig neben ihrem Sektentum, Brauchtum, was sie da pflegen, haben sie unterirdisch noch etliche so Folterkeller, wo sie für das Pinochet-Regime unliebsame Zeitgenossen irgendwie gefangen halten und Geständnisse erpressen wollen und so weiter. Und in dieses Internierungslager kommt Daniel Brühl und seine Freundin Emma Watson, die eine Lufthansa-Stewardess spielt, erfährt davon, wo er hingeraten ist. Sie war auch mit dabei, als er verhaftet wurde. Und sie macht sich auf die Suche, ja, wo er denn hingebracht wurde. Und sie begibt sich freiwillig in dieses Lager. Sie steht dann eines Tages dort vor der Tür, ein bisschen verkleidet wie eine gottesfürchtige Frau, und möchte dort aufgenommen werden. Obwohl sie ja alle schon gesagt haben, wenn du dort einmal reingehst, dann kommst du da nie wieder raus. Und ich glaube, viel mehr wollen wir jetzt mal nicht erzählen. Also, was da jetzt so genau passiert ist, passiert, glaube ich, auf einer wahren Geschichte.
Ja.
Deswegen hat das noch so ein bisschen so besondere Brisanz. Und es wirkt zumindest mal nicht so, als hätte sich die Geschichte viele Freiheiten genommen. Es wird alles sehr, sehr drastisch dargestellt. Wie fandst du so?
Ich fand es erschreckend. Dadurch, dass man halt immer im Hinterkopf hat, dass es auf wahren Begebenheiten beruht, ist das echt erschreckend. Also wenn das auch nur ansatzweise so in Wirklichkeit abgelaufen ist, wie die das im Film dargestellt haben, unglaublich. Das will man gar nicht wissen, dass das da je existiert hat, und ich glaube sogar noch existiert.
Ja, wenn dann einmal so ein, was war das, eine Militärdiktatur, glaube ich, Pinochet, ne? Also wenn dann die einmal die Macht übernehmen, dann ist sowieso schon fast alles vorbei. Und dann auch dieses ganze Denunzierungsregime, was die da aufgebaut hatten. Also wo man dann nicht genau wusste, wem kann man jetzt irgendwas erzählen oder wer erzählt es dann weiter. Es ist fast so wie früher in der DDR. Und das war schon ziemlich bedrückend auch dargestellt. Und natürlich dann auch.
Auch das, was nicht nur wegen dem Regime, sondern auch das, was in dem Lager abgegangen ist. Also dieser sozusagen Anführer dort, dieser Deutsche, was der sich rausgenommen hat, wie der die Menschen dort behandelt hat und dass die da im Endeffekt ja alle freiwillig mitgemacht haben. Später dann natürlich nicht mehr, nur noch, weil sie nicht mehr anders konnten. Ja, weil sie wussten, es gibt kein Entkommen mehr. Gerade die Frauen zum Beispiel. Aber es gab da ja wirklich, hauptsächlich die Männer, die waren da ja voller Inbrunst dabei. Und das fand ich echt erschreckend.
War ja auch ein ziemliches Patriarchat, was die da aufgebaut hatten. Und die Frauen waren von den Männern getrennt und die Kinder auch. Und trotzdem gab es da irgendwie auch Übergriffe und so. Also die Männer hatten es da bestimmt nicht schlecht in dem Lager. Und
ja, das stimmt.
Aber insgesamt, also das, wie willfährig die dem da hinterhergelaufen sind, ihrem Sektenanführer, das war schon erschreckend zu sehen.
Ja.
Und dass es da teilweise jetzt auch schon mehrere Generationen in dem Lager gab, dass es dann welche gab, die in dem Lager quasi aufgewachsen sind, ohne dass sie jemals irgendwie die Welt draußen gesehen haben. Mhm. Das war schon sehr drastisch dargestellt. Und was die da für eine Schreckensherrschaft da drin aufgebaut hatten, so eine Mischung aus Arbeit und also Zuckerbrot und Peitsche, da, obwohl mehr Peitsche als Zuckerbrot war. Sehr, sehr gut.
Ich wollte noch sagen, der Film fängt an und du denkst so, hä, okay, was soll das jetzt so? Und dann nimmt der diese Wendung mit dieser Kolonie. Der Film geht dann komplett anders weiter. Das hat mich unglaublich geschockt. Am Anfang habe ich gedacht so, ja, seltsam. Also wenn es so weitergeht, dann finde ich den Film doof. Und dann hat er aber diese Wendung genommen. Im Endeffekt in dem Moment, wo Emma Watson da an diese Tür von dieser Kolonie klopft. Das fand ich irre gut gemacht.
Also definitiv kein Feel-Good-Film. Und hat aber so die ähnliche Klasse wie damals dieser John Rabe-Film, fand ich. Also der war ja auch sehr, sehr gut dargestellt, wie damals die Japaner, glaube ich, in China so eine Schreckensherrschaft aufgebaut hatten und der John Rabe quasi als Deutscher, wie ist dieser Film mit Schindler, genau, sowas wie Oskar Schindler, der dann etliche dort gerettet hat, aber halt Chinesen, ne? Das war auch ziemlich gut dargestellt. Also der Regisseur, der hält sich da schon sehr eng an die historischen Dokumente, die es da vielleicht gibt und die Erzählung und auch die ganze Ausstattung, die war schon ziemlich gut. Also es hätte wirklich in der Zeit irgendwie gespielt haben können, der Film.
Ja, es werden ja auch Originalfotos gezeigt, die ja irgendwelche, die aus dieser Kolonie damals geflüchtet sind, mitgebracht haben. Und da sieht man, wie sehr sich der Film an die wahren Begebenheiten gehalten hat.
Ob das nun insgesamt so spannend gelaufen ist, wie es im Film war, wir haben ja auch immer mal so Sprünge gesehen. Also erst ging es los, Tag 1, Tag 2, Tag 3, dann ging es irgendwie weiter Tag 8, Tag 134 oder sowas. Ne?
Ja.
Also da wurde dann schon im Sinne des Films ein bisschen gerafft. Und das war auch, glaube ich, ganz gut so. Aber zeigt auch, wie lange die dort ausgehalten und gelitten haben in dem Lager. Wir wollen mal nicht alle Kniffe verraten, wie sie da irgendwie überleben konnten, mit welchen Tricks und so. Das müsst ihr euch mal selber anschauen. Vielleicht bekommt ihr den Film ja auch noch in eure Sneak Preview. Ist auf jeden Fall so eine kleine Perle, würde ich fast sagen.
Ja.
In der Sneak, nachdem wir letzte Woche so eine Enttäuschung hatten bei einem deutschen Film. Ist es überhaupt ein deutscher Film hier? Kolonia Dignidad, weiß gar nicht. Wirkte zumindest wie eine
Deutschland, Luxemburg, Frankreich.
Genau, also erschreckt nicht, wenn dann steht, irgendwie produziert vom Bayerischen Rundfunk oder irgendwas. Also da ging bei uns ja auch wieder so ein Raunen durchs Publikum.
Ja, aber ich denke, die Besetzung spricht für sich. Ich fand, die haben das richtig gut gemacht. Also ich bin ja, weiß ja wahrscheinlich jeder, ein ziemlicher Emma Watson-Fan. Hat sie sehr gut gemacht. So eine Rolle hätte ich ihr nicht zugetraut. Hat sie richtig überzeugend gemacht. Auch Daniel Brühl wieder hervorragend. Eigentlich kann ich dem Film, außer dass das schrecklich ist, weil er der Wahrheit entspricht, nichts Schlechtes abgewinnen. Ich fand ihn richtig gut.
Ja, war mit Sicherheit nicht perfekt, der Film, aber schon ziemlich gut. Also können wir ja mal zu den Punkten kommen. Wir haben ja heute noch ein paar Filme auf der Liste. Ich gebe dem Film 7,5 von 10.
Ich bin bei 8,5.
8,5. Ich trage sie gleich mal ein in unser Dokument, dass ich das nachher noch weiß.
Wirklich. Also mir hat er richtig gut gefallen. Ich fand ihn richtig gut gemacht.
Was haben wir denn für Sneak-Tipps für die nächste Woche?
Oh, da muss ich mal kurz meine Liste hier zur Hand nehmen. So. Wir haben nächste Woche wieder eine Doppelsneak. Soll ich Sneak A und du Sneak B?
So machen wir das.
Wunderbar. Der Tipp für die kommende Woche in der Sneak A ist, da ist es in Van Gorn deutlich netter. Ja.
Ja.
Soll ich auch gleich meinen Tipp dazu sagen?
Das wäre schon nicht verkehrt, ne?
ich tippe auf The Forest mit Natalie Dormer.
Das ist, glaube ich, so ein Horrorfilm, ne, der irgendwo...
Das ist, ja, der ist Horror. Zählt offiziell als Horrorfilm. Es geht mal in groben Zügen darum, dass sie hat eine Zwillingsschwester und die sich sehr nahestehen und die verschwindet irgendwie. Und sie versucht sie dann zu finden und findet heraus, dass sie sich scheinbar in einen Wald begeben hat, der als Selbstmörderwald bekannt ist. Sie reist dann dorthin, um ihre Schwester zu finden und gegebenenfalls zu retten.
Denn die Geister der Toten sollen dort in dem Wald wieder zurückkehren oder sowas.
Ganz genau. Also es soll alles sehr hart sein. Und ich habe gedacht, es passt ganz gut, weil Van Gorn ist ja ein Wald aus einem anderen Film. Dachte ich, könnte vielleicht passen.
Ja, stimme ich dir folgend ganz zu. Ich habe da auch keinen anderen Tipp. Ich habe auch The Forest. Und Sneak B ist der Tipp Rock'n'Roll Forever. Und da haben wir beide auch denselben Tipp. Mhm. Aber ich habe noch ein paar dazu geschrieben. Also wir haben beide Dirty Grandpa getippt, weil ja da Robert De Niro quasi im Alter nochmal richtig krachen lässt als Dirty Grandpa. Und ich habe noch mit da ein paar weitere, damit wir nicht immer nur das Gleiche haben. Ich habe noch The Hateful Eight, weil ja, es sind ja auch ein paar alte Herren, die dort dies nochmal richtig krachen lassen. Mhm. Und Tarantino ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Und dann habe ich noch Sisters, weil da geht es darum, dass Tina Fey und Amy Poehler ja irgendwie zu Hause bei ihren Eltern im Haus wie früher nochmal eine Party feiern wollen, als sie jung waren oder sowas.
Genau.
Und das könnte eventuell auch noch passen.
Mhm.
Jo.
Gut.
So viel zu den Sneak-Tipps. Dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen und damit wir dann Tabitha mal hier entlassen können. Dann beginnen wir gleich mal mit ihrem Film. Welchen Film hast du geschaut?
Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft.
War das der Film oder hast du das gemacht?
Nee, es ist der Film.
Oh, ich sehe gerade von Sven Unterwald Junior ist der gemacht. Der hat ja auch Siebte Zwerg und sowas gemacht und Otto's Eleven. Mhm. Otto hat ja auch mitgespielt und wer war da noch alles dabei? Also im Trailer habe ich erkannt, dass da Axel Stein mitgespielt hat. Ah, das weißt du jetzt nicht. Warte mal, da gucke ich hier mal noch bei mir kurz nach. So, Darsteller. Der junge Mann, der die Lehrerin geschrumpft hat, heißt Oskar Keimer. Anja Kling spielt die geschrumpfte Lehrerin. Mhm. Lina Hüsker spielt noch mit. Justus von Donani spielt noch mit. Den kennen wir ja auch. Haben wir schon oft gesehen in der Sneak Preview. Ja, Otto Walkes ist mit dabei. Und dann geht es in kleinere Nebenrollen rein. Und worum ging es so in etwa, außer dem, was der Titel schon verrät?
Es ging um einen Jungen, der hat seine Lehrerin geschrumpft und der kommt in ein Schulhaus, weil sie umgezogen sind und da muss er halt sich an die Regeln halten und die Lehrerin sieht halt sehr streng aus für ihn und...
Also was ich so aus dem Trailer gesehen habe, irgendwie, also er kommt in eine neue Schule, das hast du schon gesagt, ne? Und die haben dort ziemlich harte Regeln, das ist so ein Internat irgendwie. Und dann die eine Lehrerin, die ihn irgendwie besonders hart rannimmt, da gibt ihm der Vater, gespielt von Axel Stein, irgendwie vorher mal einen Tipp. Ja, wenn die irgendwie ganz streng zu dir ist, dann stell dir einfach irgendwas vor, irgendwas anderes. Stell dir vor, dass sie nackt ist oder stell dir vor, dass sie ganz, ganz klein ist. Und dann ist er mit ihr in irgendeinem Bibliothekszimmer, wo so ganz viele alte Artefakte rumstehen.
Nee, ne? In so einem Zimmer, in so ein Lehrerzimmer, das wurde seit Jahren nicht mehr betrieben.
Ah, okay.
vom Otto und der war halt in diesem Bild und er konnte irgendwie so ein Becken steuern und dann hat er die geschrumpft.
Mhm. Also stellt sich der Junge vor, dass sie ganz, ganz klein ist und mit einmal wird sie ganz, ganz klein und er nimmt die dann mit oder wie läuft das? Er kriegt dann einen Schreck, weil er sie geschrumpft hat und...
Ja, er denkt, dass er sie geschrumpft hat, aber er war es nicht, es war die Kugel.
Ach so.
Mit dem Feuer.
Aber er kümmert sich doch nachher um die Lehrerin. Er nimmt die doch mit, oder?
Ja, er kümmert nimmt die mit.
Mit nach Hause und muss sie verstecken. Ist das so? Habe ich das richtig gesehen aus dem Trailer? Und hat es Spaß gemacht? Du warst ja mit ein paar anderen Mädels noch im Kino.
Ja, es hat Spaß gemacht.
Habt ihr gelacht?
Ja.
Auch bei den Puller-Sachen?
Ja, da kam halt die Lehrerin, hat dann, die musste halt aufs Klo. Und dann ist sie erst zur richtigen Toilette gelaufen und hat dann geguckt, oh, die Toilette.
Die ist natürlich viel zu groß gewesen, die Toilette.
Und dann ist sie zur Pflanze gegangen und hat da ihr Geschäft verrichtet. Und dann hat der Vater von dem Jungen, hat er dann die Pflanze genommen, aus irgendeinem Grund. Und dann hat er die ganze Piese von der Lehrerin auf seine Hose bekommen.
Und da habt ihr gelacht?
Ui.
Ja.
Sowas findet ihr lustig. Ah, okay. Und insgesamt hat dir der Film gefallen, oder?
Ja, er hat mir gefallen.
Ja, echt? Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Na, aber gut, wenn man mit einer ganzen Truppe da ist und hat alle haben Spaß. War das Kino voll?
Geht so.
Geht so? Mal gucken. Ich schaue mal ganz kurz, wie das überhaupt in den Kinocharts hier performt. Ich habe lange keine Chartauswertung mehr gemacht, fällt mir ein. Hier für Stuttgart. Mal schauen, wo das ungefähr liegt. Hilfe, ich habe meine Lehrerin. Also immer noch auf Platz 1 ist Star Wars natürlich. Und, oh, Platz 10 ist es. Naja, dann, ja, wenn das Kino nicht ganz voll war, dann, ja, Peanuts, Platz 4. Und kannst du den anderen Kindern empfehlen?
Ja.
Ja, okay.
Auf jeden Fall.
Dann vielen Dank für deinen ungeschönten Bericht hier, direkt aus erster Hand. Was gibt's? Achso, ja, Punkte musst du noch geben. Ne? Also 0 ist ganz, ganz schlecht, 10 ist absolut, absolut super.
Und das weiß
da so dazwischen.
Ich weiß, was 10 bedeutet und was 0 bedeutet.
Ja, du gibst immer die 10 immer relativ freimütig raus bei allen möglichen Filmen, deswegen sage ich es nochmal.
Ja.
Was gibst du denn diesem Film auf dieser Skala?
Ich würde 7,5.
Ah, habe ich doch eben auch. Also ist vergleichbar mit Colonia Dignidad, zumindest in der Wahrnehmung von Groß und Klein. Dann vielen Dank, dann kannst du die Kopfhörer hier ablegen, kannst du oben weiterspielen. Tschüss.
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 Und jetzt kommt noch ein kleiner Einspieler, denn die Luise hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Sie hat den Film Carol gesehen und möchte uns mal ihre Eindrücke dazu mitteilen. Mats ab.
Hallo liebe Kinocast-Hörer. Hier ist die Luise, wie immer aus dem Hauptstadtstudio und ich möchte ganz kurz mit euch über den Film Carol reden. Carol ist der neue Film von Todd Haynes. In den Hauptrollen sind Cate Blanchett als namensgebende Carol und die bezaubernde Rooney Mara. Ja, das erstmal zu den großen Eckdaten. Worum geht's? In Carol geht es um die Liebesgeschichte von zwei Frauen. Die beiden schon erwähnten, die ja in unterschiedlichen Lebensphasen stecken. Man könnte sagen, zu der von Cate Blanchett gespielten Carol, sie ist sie ist zwar verheiratet, hat ein Kind, sehr wohlhabend, aber man merkt ihr sofort an, dass sie sehr, sehr unzufrieden ist mit ihrem Leben. Im späteren Verlauf des Films blickt man immer tiefer in ihre Seele, in ihre Verfassung. Und einem werden die Gründe für das, was sie tut, wie sie es tut, auch immer mehr bewusst. Auf der anderen Seite haben wir Therese, die gerade anfängt, überhaupt klarzukommen mit dem, was ihr Leben so ist. Sie ist in einer Beziehung, weiß aber nicht, ob sie diesen Mann überhaupt möchte, ob sie ihn heiraten will, ist ziemlich verwirrt, unsicher. Und auch trotzdem sehr, sehr intelligent und wird auch sehr neugierig dargestellt. Und diese beiden Frauen, die an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben stehen, treffen aufeinander und man merkt sofort, die Chemie stimmt zwischen ihnen. Und sie treffen sich immer öfter. Ich will gar nicht so tief ins Detail gehen, wieso, weshalb, weswegen. Aber es ist sehr, sehr schön erzählt, das kann ich sagen. Und ja, beide verlieben sich ineinander. Aber man muss sich vorstellen, das Ganze natürlich in den Jahren in New York. Es ist eine Liebesgeschichte, die in den Köpfen der Menschen so nicht sein soll und so nicht sein darf. Und trotzdem wagen sie es, zusammen zu sein, wagen es, ja auch Zeit miteinander zu verbringen, so wie sie es möchten. Und natürlich entsteht daraus großer Schmerz, großes Drama. Und besonders von den Seiten der Männer, im Besonderen den von Kyle Chandler gespielten Ehemann der schon so oft erwähnten Carol, gibt es halt Mittel und Wege, wie er seine Frau bestrafen möchte für das, was sie tut, für das, was letzten Endes ja ihre Neigung sind. Und ja, es ist wirklich sehr viel Drama, aber das Ganze ist unglaublich schön, unglaublich gut verpackt. Und dieser Film wird komplett unaufgeregt erzählt, langsam, ruhig, frei von jeglichen Klischees. Natürlich ist die Gefahr sehr groß, dass gerade in so einem Film mit so einem Thema ja, ganz groß in die Klischeekiste gegriffen wird. Todd Haynes macht es nicht. Er erzählt diesen Film einfach fantastisch. Er hält doch manchmal einfach nur die Kamera drauf, um Blicke, um Mimiken der beiden Protagonistinnen einzufangen. Und mit ihrem Schauspiel zeigen sie so, so viel, dass das wirklich komplett bewegend ist. Ich hätte nicht gedacht, dass mich dieser Film in einer Art und Weise berührt, wie er es getan hat. Und darum möchte ich wirklich jedem diesen Film empfehlen. Es wird ganz viele Leute geben, die jetzt aufschreien, nein, das ist nicht mein Thema, aber gebt dem Film eine Chance. Und ich habe auch große Hoffnung, dass der Film im Oscar-Rennen sehr, sehr gut abschneiden wird. Und daher jetzt schon halt meine Empfehlung. Ich bin bei 9/10 Sternen. Und ja, guckt euch Carol an. Ein wirklich, wirklich, wirklich großartiger Film. Macht's gut und bis bald. Tschüss.
Dann machen wir mit den anderen Filmen weiter. Du hast auch Joy geguckt, sehe ich gerade.
Ja.
Okay.
Da werden wir gleich drüber sprechen.
Cool, dann machen wir gleich erstmal Joy. Mhm. Und Joy ist ja auch, ich glaube, Oscar nominiert, also zumindest Golden Globe nominiert. Bin mir jetzt gar nicht.
Ich glaube, sie ist auch für beste Hauptdarstellerin nominiert.
Ja, mit Sicherheit. Denn letztes Jahr, oder wann war das letztes Jahr? Der David Russell-Film hier, American Hustle und Silver Linings Playbook, irgendwie ist der jedes Jahr dabei. Mit,
ja.
Das ist der neue Film von David Russell, wieder mit Jennifer Lawrence und Bradley Cooper. Robert De Niro ist auch mit dabei. Also ich glaube, so eine ähnliche Besetzung wie bei Silver Linings Playbook, oder? Finde ich, wenn mich alles täuscht. Und einer ist noch neu dazugekommen, Edgar Ramirez. Der spielt den Tony und wir lernen so ein bisschen mit Rückblenden auch erzählt, so irgendwie, die Erzählerstimme war, glaube ich, die Mutter, ne, wenn ich mich recht erinnere.
Nee, die Großmutter, glaube ich.
Großmutter, ja, genau.
Ja.
Mhm. Jedenfalls erzählt uns die Erzählerstimme, ja, das ist Joy und bla bla. Und die war schon, als sie ganz klein war, war sie immer schon fröhlich. Und es wird dann so ein bisschen Rückblenden erzählt, aber in der aktuellen Situation, in der sie sich gerade befindet, sie hat nämlich ein Kind, sie ist geschieden, ihr geschiedener Mann lebt aber bei ihr unten im Keller, weil der irgendwie nicht so richtig auf die Schleife kriegt und ihr Papa, der wird quasi, oder ist ihr Opa?
Weiß gar nicht. Nee, ihr Papa.
Ihr Papa, genau. Ihr Papa wird wieder zurückgebracht von seiner Ex-Frau. Quasi, sie will die Garantie geltend machen irgendwie. Sie kommt mit ihm nicht mehr klar und er zieht dann auch noch unten im Keller ein. Der Keller wird dann durch so eine Linie getrennt, weil die beiden da unten sich absolut nicht leiden können. Und die Joy versucht dann halt irgendwie ihr Leben so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Allerdings nicht so vordergründig, dass er sagt, okay, jetzt muss was passieren, sondern es ergeben sich halt irgendwie so ein paar kleinere Dinge und ja, ihr Leben wird dann in so bestimmte Richtungen gelenkt. Also zum Beispiel hat sie immer schon gerne Erfindungen gemacht, schon als sie klein war. Und sie möchte dann ein paar von diesen Erfindungen mal ein bisschen aggressiver vermarkten, um da vielleicht Geld zu verdienen. Das eine ist so ein Wischmopp, der sich selber wieder ausringt. wie eine mittlerweile fast jeder, glaube ich, schon mal gesehen hat zumindest. Also den, wo man so am Stab zieht und dann ringt es vorne das Ding aus. Und den hatte sie erfunden, den lässt sie dann bauen und lernt den Chef von QVC, einem Shopping-Kanal im Fernsehen, kennen, gespielt von Bradley Cooper. Oder sie geht dorthin und will dort ihre Erfindung quasi anbieten zum Verkauf. Und ja, sie dann kommt ihr Leben so ein bisschen in andere Bahnen, denn sie muss sich dann kümmern, sie muss größere Stückzahlen herstellen und die ganzen Lieferanten, die sind auch nicht gerade alle einfach zu handeln. Und wir erleben sie dann, wie sie dann immer wieder strauchelt, so halb wieder aufsteht, ein bisschen weiterläuft, wieder ein bisschen strauchelt und dann vielleicht immer, wenn man denkt, okay, jetzt ist gerade alles irgendwie gut am Laufen, dann passiert wieder irgendwas und so. Und das ist quasi so die Episode des Lebens, an der wir hier teilhaben bei Joy in dem Film. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Nö.
Nö, und wie fandst du so?
Ich habe mich am Anfang gefragt, wie man einen Film über eine Frau erzählen soll, die einen Wischmopp erfunden hat. Da ich mich diese Frage sehr lang gestellt habe, ich sagte, jetzt muss ich den Film halt mal gucken. Ich habe ihn geguckt und ich fand ihn eigentlich ganz gut. Mir hat er ziemlich gefallen. Er war, hatte seine Höhen und Tiefen. Man ist so ein bisschen, man hat so auch so ein bisschen mit ihr mitgelitten. Diese ganze Familie ist total verquer. Also da wohnen ja alle im gleichen Haus. Ja. Ihre Mutter total in diesen Soaps drin.
Ach stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Nur im Bett und guckt ihre Soaps. Sie hat irgendwie seit Jahren, seit der Vater, also der Mann, sie damals verlassen hat, der dann ja dann wieder im Keller wohnt. Seitdem hat er irgendwie hat sie das Zimmer nicht verlassen und nie wieder einen Mann gesehen. Und das war dann alles. Also diese Familie war total verrückt. Und sie war noch die normalste, also Joy war noch die normalste von allen. Und das fand ich eigentlich echt ganz witzig, dass man einfach so, dass es halt auch solche komischen Familien gibt. Weil sonst sind das immer so irgendwie so teilweise so heile Familien und die erfindet jetzt halt was und dann wird sie berühmt so. Und das war halt da nicht so. Und war irgendwie ziemlich ehrlich, das Ganze. Hat mir eigentlich gut gefallen.
Das ging mir schon so ähnlich bei Silver Linings Playbook. Irgendwie fand ich das alles ganz okay. Und es war mir aber irgendwie auch zu nah an irgendeiner Realität dran. Also das ist halt, man sieht halt nicht irgendwie so die Erfolgsstory, wo aus dem kleinen Underdog irgendwas Großes wird, sondern das ist halt, es plätschert alles so dahin. Es ist zwar alles irgendwie gut und gut gespielt, aber so richtig so ein, ja, so ein mitreißender Effekt ist halt nicht drin, an keinem Punkt. Und das hat mir halt hier wieder auch gefehlt. Ich habe es natürlich jetzt in der Oscar-Vorbereitung jetzt mal geschaut, aber so richtig mit Begeisterung bin ich da schon von vornherein nicht rangegangen, dass ich gedacht hätte, mich wird da irgendwas erwarten, was mich total umhaut. Aber letzten Endes muss ich sagen, also die schauspielerische Leistung, die war wieder genial, genau wie bei Silver Linings Playbook, aber eben dieses Storytelling und ja, die fehlende Dramatik oder fehlende, ja, wie soll ich es nennen? Also, ja, wirklich der fehlende Drive in der Geschichte, das hat es halt wirklich für mich wieder kaputt gemacht.
Ja, verstehe ich. Es war ein netter Film. Man guckt ihn an, schauspielerisch super, aber das war's dann auch. Also der hat mich jetzt nicht mitgerissen. Ja, also ich sag, den muss ich nochmal sehen. Da kann ich auf Anhieb vier andere Filme sagen, die ich in den letzten 6 Wochen bestimmt 4-mal gesehen habe jeweils. Ja, weil die einfach gut sind. Die will ich immer wieder gucken. Und das ist bei Joy nicht der Fall. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, weil eben zur Oscar-Vorbereitung, er war auch gut, aber ich muss ihn mir jetzt nicht nochmal angucken. Einmal reicht.
Das geht mir genauso. Also wie bei den anderen David Russell-Filmen auch, also American Hustle, habe ich seitdem auch nie wieder vermisst, dass ich den irgendwie mal wieder gucken wollte oder Silver Linings Playbook genauso. Wahrscheinlich ist das nicht meine Art von Regiearbeit, meine Art von Storytelling. Hat ja jeder so seine Favoriten und das ist definitiv nicht meins. Ich gebe dem Film aber trotzdem so 7 von 10, weil die schauspielerischen Leistungen waren doch, und die fein beobachteten Situationen, wie zum Beispiel eben mit der Mutter, die immer die Soaps guckt und dann kommt halt dieser Klempner zu ihr rein. Ja, und so.
Der Klempner ist so cool.
Das war schon irgendwie alles es war halt nie irgendwo der Punkt, dass ich mich irgendwie geärgert habe, dass ich gerade irgendwie Lebenszeit verschwende, diesen Film zu schauen. Es war halt alles irgendwie okay, aber es war jetzt auch nicht so, dass mich es jetzt so mitgerissen hat, wie vielleicht bei dem nächsten Film, zu dem ich dann komme. Deswegen. Hast du schon Punkte gegeben?
Nee, aber ich bin auch bei 7. 8 wären zu viel, 6 sind zu wenig, 7 passt wunderbar.
Okay. Ich habe nämlich noch einen Film, ja?
Ja, du ja alles gut.
Ich habe nämlich noch einen geschaut, nachdem Sylvester Stallone ja den Golden Globe bekommen hat für die beste Nebenrolle in Creed, habe ich gedacht. Und nachdem ich wirklich viele positive Kritiken und Reaktionen in meiner Filterbubble mitbekommen habe von anderen Filmpodcastern aus den USA hauptsächlich, deren Podcasts ich höre, die den Film auch gesehen haben, wo ich auch weiß, dass die solchen Sachen immer sehr kritisch gegenüberstehen. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn die das alle so gut finden, Sylvester Stallone hat einen Golden Globe bekommen, wird vielleicht auch, also wo ich es geschaut habe, da waren die Oscar-Nominierungen noch nicht draußen, habe ich gedacht, okay, wird vielleicht auch Oscar-nominiert werden, dann muss ich den sowieso gucken. Und deswegen habe ich mir mal Creed angeschaut. Wer ein bisschen mit der Rocky-Geschichte ja was anfangen kann. Es begann ja damals mit Rocky 1, oder damals hieß es ja noch nicht Rocky 1, sondern einfach nur Rocky 1976, oder? Ich recherchiere mal schnell. Ja, 76 war das. Und den Film hat ja damals Sylvester Stallone selbst geschrieben und hat den für sich quasi geschrieben, für sich als Hauptrolle. Und es sind ganz viele Filmstudios zu ihm gekommen und die wollten ihm dieses Skript abkaufen für richtig viel Geld oder für damals viel Geld. Und Sylvester Stallone war damals arm wie eine Kirchenmaus. Der hat wirklich ganz, ganz wenig nur auch zu essen gehabt und so und hat sich so durchgeschlagen. Er hat aber an seinem Herzensprojekt absolut gehangen. Er hat gesagt, nein, ich verkaufe das Skript nicht, auch wenn ich jetzt irgendwie ein paar hunderttausend Dollar machen könnte, was mir es ermöglicht, irgendwie andere Dinge zu tun, sondern er hat gesagt, nein, ich verkaufe es nicht. Ich warte so lange, bis ich ein Filmstudio finde, was diesen Film produziert mit mir in der Hauptrolle. Und ja, gut, der Rest ist Geschichte, ne? Denn wir wissen ja alle, er hat es gespielt und das war eigentlich die Rolle seines Lebens. Und mich hatte einer auf Facebook, war es, glaube ich, angeschrieben, als ich gesagt habe, ich habe Creed geschaut und so fand ich den. Und da hat er gemeint, er guckt keine Boxfilme und so. Und er mag Boxen überhaupt nicht. Und er hat gesagt, er mag Boxen überhaupt nicht. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe noch nie einen Boxkampf gesehen. Im Fernsehen kam das ja immer mal. Ich habe das noch nie angeguckt, weil das absolut nichts für mich ist. Aber ich bin absolut begeistert von diesen, ja, nicht allen, aber von den meisten Rocky-Filmen, weil es geht halt nicht nur ums Boxen. Also man sieht auch bei Rocky 1 gar nicht so viele Kämpfe, wie man vielleicht erwartet. Es geht eher um die Geschichte dahinter und das ist halt das Angenehme. Dieses Reboot, möchte ich es mal fast nennen, Rocky Balboa oder quasi das Ende der Rocky-Geschichte, fand ich ja auch ziemlich gut. Und jetzt hier in dem neuen Film heißt er eben nicht mehr Rocky, sondern nur Creed. Und wie man aus dem Namen ableiten kann, geht es halt nicht mehr um Rocky selbst, sondern um den Sohn von Apollo Creed, also quasi seinen damaligen Widersacher in Rocky 1, gegen den er da gekämpft hatte, aus denen er dann später in den weiteren Rocky-Filmen, die sind ja dann Freunde geworden und irgendwann ist er im Ring getötet worden, sein Freund, ich weiß gar nicht mehr von wem das war das von, ich glaube von Ivan Drago war das, von dem Russen, ja. Und jedenfalls dieser Apollo Creed hat einen unehelichen Sohn gehabt und wir sehen am Anfang einen jungen Mann, wie er in so einer Besserungsanstalt, in so einem Gefängnis und wie er da irgendwelche Leute niederschlägt, die da auch mit sind. Und dann kommt eine Frau zu ihm, sagt, hey, mein verstorbener Mann ist dein Vater. Und der Junge, der wusste überhaupt nicht, dass er einen Vater hatte. Also der ist ohne Eltern irgendwie aufgewachsen im Heim und so. Und sie sagt, okay, ich würde dich mitnehmen, muss dich aber halt an ein paar Regeln halten und so. Und dann passiert auch schon so ein kleiner Schnitt, also wir sehen dann, wie sie ihn mitnimmt und wie er dann, später ist er dann schon etwas größer und fährt immer nach Mexiko, um dort irgendwelche Kämpfe auszutragen, so Fight Club-mäßig, also unter der Woche arbeitet er im Anzug in irgendeiner Firma und am Wochenende fährt er nach Mexiko, um irgendwelche illegalen Kämpfe auszutragen und das Ganze ist noch nicht so spannend. Ich dachte schon, oh, das geht in eine falsche Richtung. Dann ist aber so, dass er seinen Job hinschmeißt, weil er sich wirklich mehr dem Boxen widmen möchte. Und er kommt dann auch nach Philadelphia und recherchiert dann auch ein bisschen, nachdem ihm seine Mutter da auch noch ein bisschen was erzählt über die Vergangenheit, über Rocky Balboa, die Freundschaft mit Apollo Creed und so. Und er sucht dann Rocky auf. Er hat mittlerweile ein Restaurant, was einen sehr schönen Namen hat. Das will ich mal den Namen jetzt nicht verraten. Achtet mal drauf. Das wird jetzt nicht thematisiert im Film, aber achtet mal auf den Namen des Restaurants für alle Rocky-Fans. Und es hängen auch sehr, sehr viele Fotos im Hintergrund, wo man ein bisschen als Filmfreak, wo einem da das Herz aufgeht. Viel Fanservice ist in dem Film drin. Und nach langem Hin und Her, man kann sich schon denken, als Rocky trainiert ihn dann. Der ziert sich erst noch ein bisschen, weil der ist jetzt eigentlich auch schon alt. Und der hat da wirklich, ich war wirklich beeindruckt, wie toll der Schauspieler ist. Also Rocky Balboa, weil er ist jetzt nicht mehr hier der coole Boxer, der alle umhaut und sonst was, sondern er ist halt einfach ein alter Mann, er thematisiert das auch und da werden auch viele so ja popkulturelle oder aktuelle Themen mit aufgegriffen, was weiß ich, der junge Mann sagt, ja, er, oder der Rocky gibt ihm so einen Zettel mit Trainingssachen, die er machen kann. Er sagt, ja, ich kann dich nicht trainieren, aber hier, ich schreibe dir mal ein paar Übungen auf, die machst du halt, so Circle-Training und der junge Mann nimmt sein iPhone, fotografiert das ab und sagt hier, ja, nee, ich brauche den Zettel nicht. Und Rocky steht so ein bisschen bedeppert da. Und wieso, was? Ja, ich habe es hier fotografiert mit meinem Telefon. Und dann sagt der Rocky so, und was ist, wenn du das Telefon verlierst? Dann sagt er, oh, ist alles in der Cloud, ne? Und da guckt der Rocky so nach oben an den Himmel, ne? So, hä, was? Und so, weißt du? Da sind halt auch solche Witze drin, so ein bisschen augenzwinkernd. Und das ist halt alles nicht ganz so ernst, aber mit dem nötigen Ernst, den die Geschichte braucht. Denn, und das fand ich wirklich, wirklich gut. Also auch, okay, dieser neue Creed-Darsteller, der hat ja jetzt noch nicht so viel, ja, der hat ein paar gute Szenen auch, aber trotz, dass Rocky hier nur, oder ich sag schon Rocky, trotz, dass Sylvester Stallone hier nur eine Nebenrolle hat, ist der wirklich so die Hauptfigur fast in dem Film. Also die Szenen mit ihm, die werten das irgendwie total auf und die Geschichte ist toll. Und man weiß bis zum Schluss nicht, wie es ausgeht. Das ist ja normalerweise so, wo du denkst, oh ja, wenn der jetzt hier in den Ring steigt, das ist ja ganz klar, wie das ausgeht oder so. Ne? Also man weiß es bis zum Schluss nicht und ich sage da auch jetzt gar nichts dazu. Ne? Und auch zwischendurch. Und alle, die mit Boxen nicht so viel anfangen können, denen sei gesagt, es gibt nur 2 Kämpfe im Film.
Oh, das ist gut.
Genau, also man sieht, glaube ich, am Anfang, wo er da in Mexiko und das ist aber auch alles so schnell und kurz geschnitten. Das, ja. Und am Schluss, der Kampf ist natürlich auch ein bisschen etwas weiter dargestellt, aber ist ein toller Film, coole Musik, die sich an der alten Musik, an den berühmten Fanfaren und so weiter orientiert, kennt man ja, ne? Und es sind aber auch viele neue Tracks drin, dann gerade der junge Mann ist ja, der gespielt von Michael B. Jordan, der hat ja nun, denke ich mal, bringt da eine ganz andere Klientel und Fanbasis mit, da kommt natürlich auch viel Rap und Hip-Hop bei ihm und das passt halt auch richtig gut. Ich kann es absolut empfehlen, Creed anschauen. Wer ein bisschen was mit dem Thema anfangen kann, also wer jetzt nicht gerade, wenn das jetzt euer erster Rocky-Film ist, dann werdet ihr da nicht ganz so viel Freude haben. Das ist ungefähr so wie mit Star Wars. Ihr geht in Star Wars rein, in den neuen und ihr versteht die ganzen kleinen Gimmicks und sowas, versteht ihr alle nicht. Und hier ist es eigentlich genauso. Durch die vielen netten kleinen Details, die mit drin sind oder wenn über Personen erzählt wird, über den Paulie oder sowas, ne? Wenn dann Rocky am Grab von Paulie ist und so. Das sind halt alles wunderbare Szenen, die man aber wirklich nur versteht, wenn man wenigstens mal Rocky 1 gesehen hat. Also den alten.
Ich überlege gerade, ob ich den gesehen habe.
Sollte man. Sollte man gesehen haben. Und ich fand es auch sehr schön. Ich habe ja mittlerweile die Golden Globes nachgeschaut, denn ich habe das ja irgendwie verpasst, da Urlaub zu nehmen und habe es dann aufgenommen und habe dann das mal nachgeguckt. War auch schön, wie er sich gefreut hat und so. Er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet gehabt. Also, ich meine, Schauspieler können sehr gut spielen, aber Rocky oder Sylvester Stallone ist jetzt nicht gerade der Schauspieler vom Herrn, der da jetzt, der das nun nennenswert, nun großartig überspielen könnte oder sowas, sondern es war wirklich so, ja, als hätte er jetzt wirklich nicht damit gerechnet und ja, gegen die Konkurrenz war es auch schwierig, weil hier bei Creed. Ist halt auch der restliche Film, ist jetzt natürlich nicht Oscar-reif, der restliche Film. aber die Darsteller sind gut und es ist im Gegensatz zu Joy, es ist ein sehr mitreißender Film.
Okay.
Gibt es viele Szenen, gibt es auch ein paar Szenen, wo wirklich mal so ein paar Tränchen auch fließen können. Die und vor allem, das sind dann auch Szenen, wo Sylvester Stallone was macht, ja, wo man denkt, boah, dass er das so gut rüberbringt, dass man wirklich, dass er wirklich fast eine Träne verdrückt, ne, ist schon nicht schlecht. Also von mir, was habe ich denn jetzt, muss ich mal gucken hier, was ich hier gegeben habe bei Letterboxd. Oh, ich habe hier Letterboxd 4,5 von 5 Sternen gegeben, also ist das in der 10er Skala 9. Hat mir sehr gut gefallen. Gut. Ich bin auch vorbelastet, was das angeht.
Oh.
In dem Sinne möchte ich mal allen, die so ein bisschen ins Kino gehen, Filmfreaks sind, nochmal dazu animieren, doch euch mal mit mir bei Letterboxd zu befreunden. Also letterboxd.com. Ich werde es mal mit verlinken. Dann schickt ihr mir einfach da so ein Invite. Ich heiße dort auch Kinocast, wer hätte das gedacht. Und ich schreibe es mal hier unten drunter in unsere Notizen. Dann könnt ihr immer sehen, was ich gerade geguckt habe, ganz aktuell, was ich da für eine Wertung gegeben habe. Und umgekehrt kann ich sehen, was ihr so geschaut habt und was ihr so für Wertung gegeben habt. Vielleicht entdecke ich ja dadurch noch irgendwas. Es gibt zum Beispiel viele in meiner Liste, die gehen eigentlich nie ins Kino. Die schauen immer nur irgendwie ja, Netflix oder Blu-ray oder sowas. Da sind aber auch manchmal ein paar Filme dabei, wo ich denke, oh ja, den wolltest du auch mal sehen. Und dann gucke ich den auch an. Deswegen.
Ja, man kann sich da sehr viel Inspiration holen. Geht mir genauso.
Jo, hast du noch irgendwas geguckt?
Ich, nee, nur Joy.
Okay, dann muss ich mal einen Schluck trinken, weil ich habe jetzt so viel. So, das bleibt natürlich drin. Liebe Hörer, ihr könnt jetzt auch gerne mal einen Schluck trinken, bevor es weitergeht, mit den gesehenen Filmen, die Filmstarts der Woche. Und das beginnt mit Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs, startet am 21.01. Und aufmerksame Hörer wissen natürlich, hier läuft noch ein Gewinnspiel bei kinocast.net. Da könnt ihr was gewinnen, wie immer bei einem Gewinnspiel. Und zwar gibt es 2 Freikarten für ein Kino eurer Wahl. Ich hoffe mal. Ja, doch, hat die Filmfirma gesagt. Dann, also es ist jeweils für einen Gewinner. Für einen Gewinner gibt es 2 Freikarten. Für einen Gewinner oder eine Gewinnerin gibt es ein Hörspiel zum Kinofilm Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs. Und der dritte Preis ist ein Poster zum Film Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs. Also wenn ihr da eine kleine Tochter zu Hause habt. Die Tabitha hat sich schon geärgert, dass sie nicht mitspielen darf. Ich habe gesagt, nee, kannst du nicht machen, weil wenn du hier gewinnst und ich lese dir deinen Namen vor, Tabitha, später, also dann wissen alle hier, also, ja, ist eine Schiebung gelaufen. Nee, das wollen wir ja nicht, sondern sie hat sich schon ein bisschen geärgert. Sie will den Film nämlich auch sehen und macht mal mit. Also wenn ihr eine kleine Tochter habt, könnt ihr der eine große Freude machen. Oder wenn ihr größere Mädchen seid. Ich weiß nicht, ob dich das tangiert, Kate?
Nee.
Bibi und Tina nicht?
Nee.
Wie sind die? Amadeus?
Da bin ich
und
raus.
Wie ist das andere Pferd? Amadeus und?
Amadeus und Sabrina.
Ach so, okay.
Ja, ich kenne den Jingle noch. Ich habe das ja früher auf Kassette gehört. Mhm. Ich meine, Hexe, da war ich immer dabei.
Jo, da gab es ja auch noch so ganz normale, also Bibi Blocksberg gab es ja auch noch einzeln.
Ja, genau. Gab die Bibi und dann gab es später die Bibi und Tina Geschichten. Und da, ich weiß noch, da haben meine Schwester und ich uns immer gestritten. Wir hatten nämlich früher ein Zimmer, eine Zeit lang. Und da haben wir uns immer gestritten, weil ich wollte immer Bibi hören und sie wollte immer Benjamin Blümchen hören zum Einschlafen.
Mhm.
Das war immer ein sehr großes Gezeter, bis wir dann so eine Art Hörspielplan eingeführt haben. Ja. Kinder.
So, gucken wir mal, was noch so anläuft, dass es keinen Streit gibt beim Kinogehen. Mhm. Es läuft noch ein türkischer Film an, hier bei uns in Stuttgart. Der heißt Kardeşim Benim, hoffe ich mal, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall heißt der übersetzt Mein Bruder. Mhm. Das ergibt ja sogar mal richtig Sinn. Dann läuft noch an hier die Neuverfilmung von Gefährliche Brandung, Point Break. Da hatte mir der Felix von den Leinwandperlen schon geschrieben, denn der war die gehen ja normalerweise immer in Suhl in die Sneak und er war mal irgendwo anders, wo er gerade unterwegs war und war dort in der Sneak. Ich glaube in Jena war es, ich bin mir nicht mehr sicher. Und da lief der schon und er meinte, es ist nicht so gut wie der vorhergehende, aber sehr, sehr viel Action und so. Also in der Sneak hätte ich den auch gern gehabt.
Ja, doch. Ich glaube, es wäre auch ein cooler Sneak-Film geworden. Aber schade.
Dann läuft noch an Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten. Das ist ja auch ein Oscar-nominierter Film. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich mir den gebe, weil der wirkt sowas von fern von dem, was ich so mag und sowas. Ein in den 50er Jahren angesiedeltes Drama um eine junge Irin, die zwischen ihrem neuen Leben in Brooklyn und dem alten in Irland hin und her gerissen ist. Und es spielt aber Saoirse Ronan mit, die auch schon bei diesem ziemlich guten Film mitgespielt hat, Wer ist Hannah? Und bei Peter Jacksons In meinem Himmel war es auch ziemlich gut. Den hatten wir, glaube ich, mal
krass, der Film.
In der Sneak, ne? Ja, aber ich weiß nicht, das ist mir irgendwie, na mal sehen, vielleicht schaffe ich es doch noch, den zu gucken. Muss ich ja wohl. dann startet noch Daddy's Home, ein Vater zu viel. Der lief ja in der vergangenen Woche während unserer Sneak in dem anderen Saal. Da haben wir aber jetzt noch kein Feedback, glaube ich, bekommen. Irgendwie.
Nee, oder bislang hast du was noch gehört? Nicht.
Ja, mit Mark Wahlberg und Will Ferrell, die irgendwie Komödie um einen Mann, der sich mit seiner Ex, der sich mit dem Ex seiner Frau Kämpfe um die Gunst der Kinder liefert. Klingt auch nicht gerade wie ein Oscar-Kandidat oder so, aber ich glaube, in der Sneak war der ganz gut.
Weiß ich nicht.
Es gab ja mal den Film Ride Along. Da startet jetzt der nächste Teil davon. Ride Along Next Level Miami. Ich glaube, wegen Miami würde ich mir den vielleicht sogar mal angucken. Mal schauen. Mhm. Wieder mit Ice Cube und Kevin Hart in den Hauptrollen. Der Robin Williams Film, der letzte Film mit Robin Williams, Boulevard, startet. Mhm. Das ist ein Drama um einen Mann, der mit über 60 Jahren sein eingefahrenes Leben auf den Kopf stellt, als er einen jungen Mann kennenlernt. Und ja, also aus filmhistorischer Sicht bestimmt sehenswert mal den letzten Film von Robin Williams, auch wenn das bestimmt sehr traurig ist. Da vielleicht sieht man ja da irgendwie Parallelen zu seinem Leben. Mit Sandra Bullock starten noch ein Film. Sandra Bullock und Billy Bob Thornton, Die Wahlkämpferin, eine Polit-Satire mit über mit allen Wassern gewaschene amerikanische Wahlstrategen, die sich als Söldner in Mittelamerika mit allen Mitteln behagen. Klingt sehr interessant. Das ist eigentlich der, muss ich sagen, von den Filmen diese Woche, der mich vielleicht am ehesten mal interessiert ins Kino. Und dann sind wir eigentlich schon, gibt es etliche Dokumentationen und sind wir eigentlich durch. Filmstarts diese Woche. Was zieht dich da so am ehesten ins Kino?
Schwer. Also ich würde tatsächlich gern den Robbie Williams Film sehen.
Lief der eigentlich damals in der anderen Sneak, wo wir den getippt hatten?
Nee, ja, den würde ich tatsächlich gern sehen, einfach weil es sein letzter ist. Die anderen finde ich jetzt nicht so reißend.
Ich habe gestern auf Sky ein bisschen durchgezappt und da kam ein Film, da hat Robin Williams auch mitgespielt, nämlich Nachts im Museum 3.
Ja!
Und da hat auch jemand mitgespielt, den ich sofort erkannt habe, obwohl er total verkleidet war. Nämlich Rami Malek von Mr. Robot, der spielt einen ägyptischen Pharao.
Ja, das denkt man gar nicht, gell? Und kaum hat man die Serie Mr. Robot gesehen, erkennt man ihn in anderen Filmen plötzlich so gut.
Ja, und ich habe gedacht, oje, oje, also so gut wie er in Mr. Robot war, aber das war dort wirklich kein Highlight da nachts im Museum 3.
Nein.
Also das würde er, glaube ich, eher aus seiner Vita dann entfernen. Und ja, der ganze Film war auch sehr seltsam irgendwie.
Ja, der fing ja schon, also dass es da überhaupt mehrere Teile von gibt, finde ich faszinierend.
Kinder finden den toll.
Ja, ich glaube auch, ja.
Weil das hat so eine angenehme Form von, ja, man gruselt sich so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm und so. Das ist, glaube ich, genau das Richtige für Kinder.
Wenn man gerade bei traurigen Themen wie Robbie Williams ist, mussten uns diese Woche ja tatsächlich auch wieder von einem grandiosen Schauspieler verabschieden. Alan Rickman ist gestorben.
Alias Hans Gruber.
Oder Snape.
Ja, oder viele, viele andere.
Ja, also wirklich traurig. Also ich als Harry Potter-Fan ja sowieso finde ich das ganz schlimm. Aber er hat ja so viele andere tolle Rollen gespielt. Also da ging diese Woche wirklich ein ganz großer. Sehr, sehr schade.
Ja, also 2016 ist jetzt noch gar nicht so alt und sind wirklich schon ein paar gute Leute gegangen. Ja. Also ich hoffe mal, dass es nicht unbedingt so weitergeht.
Ja, hoffentlich nicht, ne? Hm. Ja.
Schauen wir doch mal, was so an Rückmeldungen gab von euch auf die ja, letzte
die Steff.
Folge. Die Steff, genau. Hat.
Steff hat kommentiert.
Willst du gleich mal drauf eingehen, was sie geschrieben hat?
Ja, sie hat geschrieben, dass es sie verwundert, weil ich habe ja den zweiten Teil von Maze Runner gesehen und hat sie gemeint, das findet sie ganz verwunderlich, dass mir der so gefallen hat, weil wir sonst eigentlich relativ einig sind wohl in unseren Filmmeinungen. Und sie fand den ganz furchtbar und hat dann damals hat auch noch mal ihre Kritik von damals, als wir den das erste Mal angesprochen hatten, den Film, noch mal reinkopiert. Und ich kann sie schon verstehen. Also Steff, ich kann dich wirklich verstehen, dass er dir nicht gefallen hat. Ich glaube auch, dass er, wenn ich weiß jetzt nicht, ich hoffe mal auf den dritten Teil, dass der noch mal noch eher wieder wird wie der erste. Ich glaube tatsächlich, dass er der vielleicht der schlechteste aus der Reihe sein wird, bestimmt. Kann gut sein. Trotz allem fand ich ihn gut gemacht und auch recht gut geschauspielert. Und das ist aber das Schöne, ja, dass wir trotzdem, dass wir oftmals der gleichen Meinung sind, uns auch mal uneinig sind. Ich finde das nicht schlecht.
Ja, wie so immer bei Filmen ist, ist es immer irgendwie Geschmackssache auch dabei, ist genau. Ja klar.
Ich habe ihr auch noch mal drauf geschrieben. Auch noch kommentiert. Und sie hat sie noch geschrieben, dass sie sich ganz doll gefreut hat, dass sie was gewonnen hat im Gewinnspiel.
Stimmt. Wollte ich nämlich auch gerade sagen, also die Gewinnmitteilungen sind jetzt alle raus und ihr müsstet ja was bekommen haben. Ich gucke dann nachher, denke ich mal, morgen oder so mal rein in die Liste, ob jetzt alle Namen da sind. Ich will jetzt nicht fünfmal auf die Post rennen. Und dann bekommt ihr eure Sachen zugeschickt, eure Gewinne. Ich gucke gerade mal hier. Was da so? Eins, zwei, na, hier fehlt noch was. Fehlen noch welche, sehe ich gerade. Zur Not schreibe ich die nochmal an und wer sich dann irgendwie nach dem zweiten Mal immer noch nicht gezuckt hat, da wird dann der Preis dann neu vergeben. Jo, dann sind wir eigentlich soweit durch.
Glaub auch.
Und bedanke ich mich wie immer für die Unterstützung vom Kinocast. Ich schaue mal, ob da irgendwas Cooles wieder irgendwie bestellt worden ist. Bei Amazon als erstes Mal, weil bei Flatter kriege ich das irgendwie nicht mehr so ganz raus, wer da was gemacht hat. Aber euch
die
allen.
Haben da irgendwas umgestellt, ne?
Ja, euch allen, die auf Flatter geklickt haben, auch vielen, vielen Dank. Ich sehe auch nicht mehr, wie viel da gerade drauf ist. Irgendwie weiß ich nicht, was die da. Also bei Amazon auf jeden Fall, das ist bestimmt kein Geschenk, ein Grundig Ultraschallreiniger. Was ist denn das? Ist das für Brillen oder was?
Aha.
Ich guck mal. Ja, das sieht so aus. Intensives und schonendes Reinigen von Rasierköpfen, Schneiden von Haarschneidern, Zahnbürsten, Zahnersatz.
Mhm. Also halt so ein, ach krass, ein Reinigen. Da kommen
auch irgendwelche Ketten oder sowas rein oder CDs oder Sonnenbrillen. Ah, interessant. Was es so alles gibt.
Ja.
Und ein, was ist das, ein Panierset, dreiteilig.
Ah,
ach so,
cool.
Da hast du quasi drei so Dosen. Eine machst du den Mehl, ein anderes Ei und
genau,
ein anderes Paniermehl.
Genau, kannst eins nach dem anderen reinlegen.
Oh ja, ich nehme da mal Teller.
Ja.
Okay. Ja, macht aber einen guten hier, Edelstahl und so. Hm. Nicht schlecht. Viel Spaß damit und auch danke an alle, die über Flatter bestellt haben. Macht noch mit beim Bibi und Tina Gewinnspiel. Das geht jetzt irgendwie noch ein paar Tage, glaube ich. Schau mal. Ja, irgendwie bis kurz vor dem Kinostart habe ich es, glaube ich, gelegt. Mhm. Und wir freuen uns auf eure Kommentare. Schreibt auf kinocast.net einen Kommentar zur Folge oder über Twitter könnt ihr auch, wenn direkt was ist, mit mir Kontakt aufnehmen oder per E-Mail. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche. Ja, doch, nächste Woche, genau.
Ja.
Weil übernächste Woche kann ich nicht in die Sneak. Deswegen, aber nächste Woche können wir uns ja nochmal wiederhören, weil die Sneak diese Woche sehe ich ja.
Ja.
Also bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Und jetzt kommt der Trailer zum Film.
Ich kam nach Chile vor ungefähr 4 Monaten und es ist mein Land geworden. Aber was dieses Land braucht, ist Solidarität. Vencedemos!
Vencedemos!
Hey! Gib mir die Kamera.
Die gehört jetzt mir.
Ich liebe dich. Hallo? Was? Es gab einen Militärputsch. Wir müssen weg.
Und wo sollen wir hin?
Keine Ahnung.
Hey!
Wisst ihr, wo er ist?
In einem Lager im Süden. Komplett von der Außenwelt abgeschnitten.
Und wie heißt das?
Colonia Dignidad.
Das ist eine Art Sekte. Der Anführer heißt Paul Schäfer und hat eine Welt nach seinen Regeln geschaffen. Mitten im Nirgendwo.
Und wenn ich da hingehe?
Würde ich an ihrer Stelle nicht. Vielleicht kommen sie dann nie wieder raus.
Komm rein. Unser Leben hier ist hart und demütig. Wenn du dich uns anschließt, musst du bleiben.
So dienst du also dem Herrn?
Nein!
Du hast bestimmt einen Freund. Jemand, der dich liebt.
Nein.
Ich hab dich aufgenommen wie eine Tochter. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Dass es ein Fehler war, dass du nicht hättest herkommen sollen.
Total krass.
Ja, vorhin war hier auch übel das Schneegestöber. Hast du das mitgekriegt? Das war richtig, also so richtig weiß.
Ja, wahrscheinlich dann fast so wie bei mir, als ich Lincoln angeschaut habe im Original. Wo die so mit diesem alten Englisch da, so Shakespeare-Englisch, weißt du, so hochgestellt. Möge er sich das, weißt du.
Oh Mann, ey.
Ich gucke gerade hier Sport 1 nebenbei, da spielt Wolfsburg gegen Chemnitzer FC ein Testspiel.
Ach Gott.
Das ist total Schnee. Die spielen mit einem roten Ball, es rutschen alle ständig aus hier.
Geh mal hier, geh mal hinter mir lang.
Ja, wie denn? Das ist doch angeschlossen.
Ne? Hier. Und dann kannst du hier, dreh dir das mal so laut, wie du es haben willst.
Wo geht's laut, wo geht's leise?
Nach hier geht's leise, jetzt hörst du nichts mehr, oder?
Ja.
Jetzt spreche ich hier mal rein, jetzt drehst du einfach mal so laut, wie es okay ist. Ist okay so? Hörst du was? Okay. Alles klar.
Hallo.